Also, heute fängt Gott an zu reden. Also natürlich, wenn wir jetzt vom Schriftverständnis der alten Kirche und auch der Reformatoren herkommen, dann hat Gott ja schon die ganze Zeit geredet, denn die ganze Bibel ist Gottes Wort. Aber jetzt kommt Gott auf eine ganz andere Weise auf den Plan, und zwar im Wettersturm. Das hatten wir beim letzten Mal schon, nämlich in Kapitel 37 hat Elihu angefangen, davon zu reden. Eine Variante, Elihu hat das Gewitter gesehen und hat dann anhand des Gewitters erklärt, wie Gott jetzt auftritt. Das andere, was ich tatsächlich für wahrscheinlicher halte, ist, Elihu hat angefangen, davon zu erzählen, und dann kam das Gewitter. Warum sage ich das? Weil das so ein Phänomen ist, Gott tritt so auf den Plan, wie wir von ihm reden. Und darum ist es ganz wichtig, wie rede ich von Gott? Wenn ich nur von ihm als dem Richter rede, aber keine Gnade dabei vorkommt, dann tritt Gott bei mir am Ende auch als Richter auf den Plan. Also, das lässt sich natürlich nicht komplett bis zum Ende spinnen, weil wenn ich nur von der Gnade rede, dann wird Gott mir trotzdem mitunter als Richter begegnen müssen. Also, ne, also ein bisschen, aber ansonsten ist der Rahmen schon da. Wenn ich nämlich, da gibt es dieses berühmte Beispiel, habe ich beim letzten Mal auch mit angebracht, von den anvertrauten Pfunden oder die Talente, das ist dann halt unterschiedlich. Bei Matthäus sind es die Talente, wo dann halt jeder unterschiedlich viel kriegt. Bei Lukas kriegt jeder ein Pfund halt. Und zumindest in Lukas, in der Variante, sagt der, den Jesus hinterher bösen und unnützen Knecht nennt, der sagt, ich wusste, dass du hart bist, dass du da erdest, wo du nicht gesät hast und alles Mögliche. Und aus dem Grund hat er das Ding dann vergraben, sogar dann, wenn man genau in das Griechische guckt, in seinem Schweißtuch. Also er hat sich gar nicht die Mühe gemacht, irgendwie sich selber noch, also hat sich gesagt, ich brauche gar nichts, womit ich meinen Schweiß abwischen muss, das nehme ich lieber, um dieses Pfund da drin zu verstecken, diese Mine von Gold. Und darum begegnet ihm der Herr dann auch tatsächlich genau auf diese Weise, auf die er davon geredet hat. Und das ist dann ganz wichtig. Wie rede ich von Gott? Und gerade auch, wenn ich anderen zuhöre, sage ich dann halt ein oder sage ich, darfst ruhig weiterreden? Und gerade das Letztere ist, also gerade mit dem halt ein, ist dann manchmal doch noch bei, aber erstmal, ne, was ist bei mir selbst? Wie rede ich von Gott? Und das muss gar nicht unbedingt sein, wenn ich vor anderen rede, sondern wie rede ich zu mir selber von Gott? Sage ich zu ihm in gewisser Weise wie Hiob, du bist schuld an all meinem Leid und du hilfst mir ja sowieso nicht, dass Gott dann sagen muss, ja, du bist jetzt nicht im Vertrauen zu mir gekommen, dass ich dir helfen kann. Oder komme ich bei ihm an und sage, ja, durch das Blut Jesu, durch den Tod und die Auferstehung Jesu hast du mir ja schon alles gegeben. Und darum kann ich von dir jetzt auch die Hilfe erwarten. Also am besten eben mit Gottes Wort ankommen, natürlich dann in dem Maß, wie das dann auch wirklich sein muss, denn eben wie gesagt schon, wenn ich nur von der Gnade rede und das Gericht nicht erwähne, dann ist die Gnade aber auch gar nichts. Also Gnade ist nur Gnade mit Gericht. Aber Gericht kann auch alleine existieren, das ist das Problem. Und wie ich dann von Gott rede, so werde ich ihn dann auch erleben. Sogar noch ganz krass, das ist in Hesekiel, ich habe jetzt gerade vergessen, wo. Aber da geht Gott darauf ein, dass die Israeliten eben ihre eigenen Götzen haben. Und dann sagt Hesekiel, also sagt Gott durch Hesekiel, ich werde dem Götzendiener, selbst wenn er zum Propheten kommt, nur gemäß seines Götzen antworten. Also da, wo ich nicht sage, also da, wo ich selber Gottes Stimme auf irgendeine Weise hören will, ohne zu sagen, ich gehe jetzt in die Schrift, und ich habe einen Götzen mir in meinem Herzen gebaut. Also was der Götze auch immer sein kann, also zum Beispiel eben das Geld. Also ich sage, ja, am Geld hängt alles und solange ich das Geld habe, dann geht es mir ja gut. Aber ich nehme das Geld als Mittel zum Zweck und nicht Gott als denjenigen, der das Geld auch geben kann. Und dann wird mir Gott tatsächlich gemäß dieses Götzen in meinem Herzen antworten. Es sei denn, ich bin bereit, Buße zu tun. Und Buße ist im Alten Testament, geh weg von deinem bösen Weg und geh auf Gottes Weg. Für uns heute als Christen, also das alttestamentliche ist für alle, die noch nicht zu Jesus gehören. Und dann für uns als Christen ist, du bist jetzt ja schon auf Gottes Weg und jetzt ändere dein Denken gemäß dieses neuen Weges. Also all das, was wir in der Bibel haben, im Licht des Neuen Testamentes, im Licht des Kreuzes und der Auferstehung Jesu lesen. Und dann von daher drauf gehen. Und dann zu sagen, du bist mein Erlöser. Und jetzt darf ich im Alten und im Neuen Testament gucken, was heißt denn der Erlöser? Da gibt es ja eben die sogenannten Erlösernamen Gottes. Also der Herr, mein Versorger, das ist 1. Mose 22, der Herr, mein Arzt, 2. Mose 15, der Herr, mein Heerbanner, also der vor mir den Krieg zieht zum Siegen, 2. Mose 17, der Herr, mein Friede, Richter 6, der Herr, unsere Gerechtigkeit, Jeremia 23, der Herr ist da, oder man kann es dann auch der Beistand übersetzen, Hesekiel 48, und der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Zum Beispiel das als den Erlöser, und dann gucke ich, und jetzt rede ich von ihm als dem Erlöser, und das Schöne ist, dadurch wird mir nochmal ganz neu klar, wer er eigentlich ist. Darum ist das so wichtig, dass ich davon rede. Und gerade wenn man mit jemandem anderen zusammenwohnt im Haushalt, also wenn der Ehepartner oder das Kind oder halt die Eltern, je nachdem, welche Funktion man halt gerade hat im Haushalt, also natürlich wird der Mann nie die Funktion der Frau haben und umgekehrt, wenn der andere davon anfängt, plötzlich von Gott zu reden, wie er nicht in der Bibel präsentiert wird, dann zu sagen, halt, stopp. Dann kann man gern anhand der Bibel mal gucken, also wenn der andere meint, nee, stimmt trotzdem, was ich sage, das ist sehr gut, setzt man sich selber nochmal mit der Bibel auseinander, hat eine andere Sicht da drauf und kann dann gucken. Aber dann geht es darum, wie rede ich von Gott? Weil Gott so auf den Plan tritt, wie wir von ihm reden. Ganz interessant. Und jetzt, Hiob erlebt das jetzt auch in einer gewissen Weise. Warum? Weil Hiob sagt, ich möchte mal, dass ich Gott jetzt ordentlich befrage. Gott kommt nicht zu 100%, weil Gott jetzt nicht sagt, Hiob, stell mir die Fragen, sondern Gott kommt jetzt an, indem dass er sagt, ich stell dir jetzt mal Fragen. Es sind übrigens über 80 Fragen, die Hiob hier gestellt bekommt. Und soweit ich das sehe, beantwortet Hiob maximal eine davon, nämlich die allererste. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach. Also, wenn man jetzt einmal bloß da anfängt zu lesen, ist übrigens dann so, fragt man sich eben, wo kommt jetzt dieser Sturm her? Und wenn man dann aber Kapitel 37 vorher liest und feststellt, ah ja, da steht jetzt dieser Sturm auf. Aha, ja, dann ist logisch. Also, wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Und das Krasse ist, Hiob sagt das am Ende von sich selber. Also seine Freunde sind mitschuldig, also die ersten drei, der Elihu nicht. Den Ratschluss verdunkeln mit Worten ohne Verstand. Das ist wunderbar, aber das kann jeder Mensch. Also irgendwelche Sachen kriegt jeder hin, das hier zum Beispiel. Selbst jemand, der nicht reden kann, weil wir uns Worte irgendwie auf andere Weise formen. Oder das hebräische Wort für Wort kann übrigens auch Ding oder Sache bedeuten. Das heißt also, das Denken kann eben auch mit Gegenständen sein. Also wenn ich sage Apfel, dann denkt keiner das Wort A-P-F-E-L normalerweise, sondern stellt sich den Apfel vor. Und dann ist mal für manche ein grüner Apfel, jetzt stellen sich alle Dinge apfelgrün vor, für manche ist er rot, für manche ist er wie bei Schneewittchen, eine Hälfte grün, eine rot. Genau. Und das kann ich wunderbar. Der Ratschluss Gottes, den hatten wir schon relativ am Anfang vom Hiob-Buch, dass Gott ja in sich selbst diesen Ratschluss hat. Und dieser Ratschluss Gottes, der steht dem gegenüber, was in Psalm 1 ist. Kommen wir jetzt ja auch bald hin, dauert aber jetzt doch ein paar Wochen länger, weil wir jetzt durch Gottes Rede gehen und da werde ich auf alle Fälle schon länger durchbrauchen. Psalm 1, aber da können wir jetzt ganz schnell hinblättern, weil das da gut geht. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und genau das ist das. Der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit Worten ohne Verstand. Das, was die Gottlosen an Rat haben, das klingt so intelligent in den Augen der Welt oder in den Ohren der Welt. Es sieht so intelligent aus in den Augen der Welt. Und ganz oft fallen wir auch in diese Falle als Christen, dass wir sagen, es gibt so viele wichtige Ratgeber. Und tatsächlich, zum Beispiel so ein Ernährungsratgeber ist ja prinzipiell nicht verkehrt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte abnehmen, welche Art von Diät gibt es denn da zum Beispiel? Und dann zu sagen, okay, so mache ich das. Ist aber trotzdem immer noch ein weltlicher Ratgeber. Und im Endeffekt könnte es sein, dass Gott mir sagt, durch ein Wort der Bibel, du verlässt dich jetzt gefälligst nicht darauf, sondern du verlässt dich auf mein Wort. Also, es ist ja dann, also, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, das ist sein Lebensweg gehen, noch tritt auf den Weg der Sünde oder steht, also, ne, da ist immer schon ein bisschen fester, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und mittlerweile stelle ich immer mehr fest, sitzen, wo die Spötter sitzen, das ist ganz oft das, was man sich dann abends im Fernsehen anguckt. Wo dann halt gespottet wird über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Gesetz, Torah ist eigentlich die Weisung des Herrn, die Wegweisung, also wie man seinen Lebensweg führen soll, ist zum einen das Gesetzeswerk des Mose, also 1. Mose, also 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Aber es ist auch im Sprachgebrauch der Bibel für die ganze Bibel gebraucht. Also je zu der Zeit, wo man ist, ist quasi die Tora, die Wegweisung, das, was von der Bibel halt gerade da ist, was offenbart ist. Der Lust hat am Gesetz des Herrn und Lust kann man tatsächlich vergleichen mit der Lust, die ein Mann zu seiner Frau hat und umgekehrt. Und es sinnt über dem Gesetz nach Tag und Nacht. Und das Nachsinnen heißt, man murmelt darüber. Murmeln heißt nicht unbedingt tatsächlich immer nur, sondern also denkt drüber nach und alles mögliche. Aber das Murmeln, das ist sogar noch mehr. Also wenn, das haben wir erst vor, ich glaube, anderthalb Jahrhunderten abgeschafft in Europa, dass man laut gelesen hat, auch in der Bibliothek. Also natürlich nicht laut, aber eben so vor sich hin murmelt. Warum? Weil man dann schon direkt hört, was man liest. Und wenn das alle machen, stört es ja auch keinen. Dann hört man das schon, was man liest, und dann kommt es viel besser rein. Und die Juden wippen ja deswegen auch, weil dann wird noch mehr vom Körper aktiviert. Und das hat man dann auch irgendwann in der Wissenschaft rausgefunden. Je mehr man aktiv hat beim Lernen, desto besser lernt man. Und am schönsten, am aktivsten ist man eigentlich beim Spielen. Deswegen lernen Kinder am besten beim Spielen und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. So. Und jetzt dieser Ratschluss des Herrn, über dem ich nachsinne und wippe und alles, den ich bei mir im Munde führe, der aber immer wieder eigentlich dann eben als Wegweisung Weg hin zum Kreuz ist. Und das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und das Interessante ist, man muss jetzt verloren gehen, nicht nur auf das ultimative verloren gehen rechnen. Das ist natürlich das, was auf alle Fälle stimmt. Aber weil dann im zweiten Teil, im nächsten Vers, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dieses gerettet werden, das hat eben mehr Schichten und darum kann das verloren gehen dann auch mehrere Schichten haben. Wir werden gerettet, uns wird geholfen. Da, wo ich das Wort Gottes nehme und sage es, und gerade vom Kreuz, also irgendwie, dass mir das Wort vom Kreuz sagt, da stirbst du jetzt deinen eigenen Vorstellungen. Entweder deinem eigenen Wunsch oder deinem Wunsch, wie dein Wunsch in Erfüllung gehen soll. Oder deiner Methode. Methode heißt übrigens, es kommt vom Griechischen, steckt auch das Wort Weg auch drin. Also, du stirbst auf irgendeine Art und Weise, indem du dich dem Wort Gottes unterordnest. Ich merke schon, ich brauche heute wirklich länger, aber das macht ja nichts. Das ist vor allem jetzt gerade bei dem Anfang mit dem Ratschluss und so weiter. Und jetzt habe ich diese Entscheidung zu treffen. sage ich, das Wort Gottes gilt für meine Situation? Oder folge ich dem Ratschluss der Gottlosen? Und dieser Rat der Gottlosen kann mein eigener Verstand sein. Darum sagt Salomo, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass du deinen Verstand nicht benutzen darfst, aber verlass dich nicht endgültig auf ihn, sondern gedenke an ihn, also den Herrn, in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Übrigens wieder der Weg drin und die Führung und alles, ne? Ich verdunkle den Ratschluss mit Worten ohne Verstand oder mit Dingen ohne Verstand, indem ich sage, mein eigenes Vermögen, Geld, Kraft, Denkvermögen, mein eigenes Fühlvermögen reicht aus und ist besser als das Wort Gottes, das ich nicht sehen, schmecken, hören und fühlen kann. Zumindest nicht im Anfang. Am Anfang ist es nur, dass ich dem vertraue und dann werde ich es am Ende sehen, fühlen, schmecken und was auch immer. Ich verdunkle Gottes Ratschluss, sein Wort, das er mir gibt. Sein Wort, das er manchmal auch mit meinem Herz tut. Das ist ja das Schöne, der Heilige Geist ist ja auch dazu da, uns an Jesu Worte zu erinnern. Und mit Jesu Worte ist tatsächlich dann nicht nur gemeint, was Jesus gesagt hat, das ist ganz wichtig, aber eben auch der Rest der Bibel. Dass dann eben auf einmal ein Wort in meine Situation spricht, das ich irgendwann mal gelesen habe oder gehört habe, sonst kriegt man es normalerweise nicht in das Gedächtnis hinein, dass der Heilige Geist einen erinnert. Und der Heilige Geist ruft es wieder raus. Dann muss ich sagen, ja, stimmt. Und dann kann man so richtig krass zum Beispiel Gottes Frieden erleben. Ende Januar 2015. Ich war im anderthalbten Anlauf auf mein Examen. Also ich musste nur noch einmal praktische Theologie wiederholen. Und das war in Kiel so, ich musste erstmal eine Predigtarbeit schreiben, also Predigt und dann dazu erläutern, warum ich das so gemacht habe und alles Mögliche. Und dann gab es noch die mündliche. Dann schreibt mir eine, die mit mir in dem zweiten Kurs war, die hatte ich dann woanders kennengelernt. Du, wir haben jetzt den Plan schon und du stehst gar nicht drauf. Hast du es dir anders überlegt? Und ich nein, hab dann an die geschrieben und plötzlich kommt ein Anruf, ich gehe ran. Und dann sagt er mir, ja, da ist ein Versehen passiert, das sollten sie eigentlich noch, das sollte erst an sie rausgehen, an die anderen, nachdem wir sie informiert haben. Dass man meine Predigtarbeit nochmal mit nur 4 Punkten bewertet hat. 5 wären Minimum gewesen. Und darum galt dann der ganze erste Versuch als nicht bestanden. Ich konnte sofort aus Gottes Hand nehmen. Hat den total schon gewundert, das nehmen sie aber gelassen hin. Der Rest meiner WG hat auch gesagt, ups, ist gerade der glücklichste Mensch hier auf A6. Und am nächsten Morgen, da war es dann schon, dass ich mir gesagt habe, okay, und jetzt müsste ja eigentlich das Tal so kommen, ne? Nach dem ersten durchgetragen und dann am nächsten Morgen wache ich erstmal auf mit einem Bibelwort, nämlich Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und für mich war dieser Vers sofort ausschlaggebend. Und es kam dann noch dazu, dass ich dann dieses Lied hatte. Und ich falle niemals tiefer als in deine Hand. Habe diesen Ohrwurm sofort drin gehabt und der Frieden war weiter da. Richtig genial. Nochmal beim ersten Anlauf, also bevor das andere, da war dann auch eine Phase schon richtig aufgeregt. Und dann schlage ich. Ich hatte noch so ein extra Buch zusätzlich zum Losungsbüchlein, auch mit extra Tagesversen. Und dann Johannes 14, 27, meinen Frieden gebe ich euch. Und sofort war für mich dieses Wort auch gleich, das ist mein Wort, zack, Friede da. Ich hätte in dem Augenblick sagen können, das ergibt doch keinen Sinn. Das irgendwie mit dem Verstand dagegen und dann hätte ich diesen Frieden auch nicht gehabt. Aber ich konnte sofort im Glauben sagen, dieses Wort gilt über allen Umständen, zack, hat gepasst. Mit dem Psalmwort auch hart gepasst. Wenn ich damit aber nicht aufpasse, wenn ich mit anderen Dingen, also Worten, was ich mir denke, was ich sage und was ich auch tue, das verdunkle, Pech. Nochmal mit den Worten, das ist tatsächlich deswegen auch eine gute Übersetzung, einfach tatsächlich das, was ich rede. Denn das hebräische Wort für Wort und für Reden ist genau das gleiche. Nicht für Wort und für Sagen. Das ist ja, haben wir im Deutschen auch, du kannst ganz viel reden und wenig sagen. Und dann kommt eine Predigt oder Bibelarbeit, Andacht, einfach nur ein Bibelwort, das man hört. Und sofort sprichst du darüber etwas, das nicht damit zusammenpasst. Also ganz besonders eben wird von hier zum Beispiel gepredigt, Jesus will uns Frieden geben in den Nöten dieser Welt. Wunderbar, und direkt nach der Predigt fangen die ersten Leute schon an, sich über die Nachrichten zu unterhalten. Was passiert? Der Ratschluss wird verdunkelt und man sieht wieder nicht das, was vorher gekommen ist, weil der Teufel sofort damit ankommen will. Im Prinzip ist der Imbiss nach dem Gottesdienst super. Aber er ist eigentlich auch wahnsinnig gefährlich, und gerade wenn die Leute zu fleischlich denken, also immer nur das andere haben, wenn der Smalltalk nur über die Welt gehen kann und nicht darüber geht, was hast du heute aus der Predigt mitgenommen oder was hast du jetzt letzte Woche irgendwie aus der Bibel für dich mitgenommen, dann wird der Ratschluss verdunkelt. Und das ist etwas, das also eigentlich in jeder Gemeinde, aber genau, es ist dann wirklich. Und darum, ich bleibe noch ein bisschen dran, kein Problem. Gerade im württembergischen Pietismus, nicht nur da, aber gerade da mit der Stund, die dann wirklich eigentlich direkt an den Gottesdienst angeschlossen hat. Also mal kurz nach Hause, Mittag gegessen und dann sofort ins Gemeinschaftshaus oder in die Kirche oder wo auch immer hin, wo man die Stunde hatte, und sich danach direkt nochmal über Gottes Wort zu unterhalten. Das hat daher seinen Sinn. Und natürlich ist dann unter der Woche auch mit Hauskreisen oder was auch immer wichtig, dass man dann auch zusammenkommt und sich danach dann darüber unterhält und nicht ankommt mit dem, was ist jetzt wieder in den Nachrichten gewesen. Weil dann kommt man nämlich ganz, ganz schnell davon ab und redet sich in Rage. Genau das, was wir am Anfang hatten mit Hiob und seinen Freunden, wo ich dann auf Jakobus 1 Bezug genommen habe. Ein jeder von euch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das Einzige, wo ich schnell zum Reden sein darf, ist, dass ich Gottes Wort raushaue. Aber auch nur eigentlich, wenn ich vorher doch gehört habe. Nämlich, gib mir Gott dieses Wort jetzt für die Situation. Aber wenigstens das Wort Gottes gegen das menschliche Gerede raushauen, das den Ratschluss Gottes verdunkelt. Das sind wir schon. Na gut, ich habe jetzt gerade nicht im Blick gehabt, wie lange ich diese Einladung hatte, aber sind wir schon bei 20 Minuten. Wir machen weiter. Vers 3, gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Gürte deine Lenden. Das ist natürlich jetzt nicht unser Gürtel, wie wir ihn hier in Europa haben oder im Westen haben. Das Gürten war, also man hat im Orient bis heute so lange Gewänder an. Und sie sind heute schon noch ein bisschen anders als damals, aber im Prinzip schon das Gleiche, so ein ganz langes Gewand, in dem man zu Hause dann ganz normal rumläuft. Und gerade in Israel war das so, und dann aber auch da, halt bei Hiob und so, wenn man dann unterwegs war, wenn man gesagt hat, jetzt geht es los an irgendeinem Punkt, dann hat man das Zeugs hochgebunden. Es gibt eine schöne Anleitung im Internet mit Bildern, wie das dann auch gezeigt wird, irgendwie von hinten nach vorne und dann nochmal so rum, festgeknotet und alles, und dann waren wirklich die Beine komplett frei und man konnte auch in den Krieg ziehen, man konnte eben loswandern. Das war auch das, dass die Israeliten gegürtet sein sollten beim Passamal. Das sagt Jesus, lasst eure Lenden gegürtet sein und eure Lichter leuchten. Alles Mögliche mit diesem, sei bereit zum Aufbruch. Und für Hiob ist das jetzt hier auch nochmal ein Wort. Pass auf, Hiob, deine Situation ist dabei, sich zu ändern. Natürlich kommt Gott immer wieder, auch dann, wenn wir nicht vorbereitet sind. Aber diejenigen, die sich vorbereitet haben, die kriegen wesentlich mehr mit. Also, theoretisch konnte es Israeliten geben, aber ich meine, in der Bibel heißt tatsächlich, dass alle sich vorbereitet haben, aber ne, also die dann nicht gesagt haben, ich pack mein Zeugs und so weiter, weil ne, das hat schon so oft nicht geklappt und alles. Aber dann, da war dann eben tatsächlich rein theoretisch die Aufbruchstimmung im ganzen Volk. Alle haben sich an den Lenden gegürtet, den Staat dabei gehabt, haben die Sachen quasi alle schon gepackt, haben die Karren draußen stehen gehabt. Und als dann die Armeen des Pharaos kamen in Ägypten noch selber und haben sie rausgetrieben am nächsten Morgen, da haben sie nichts mehr einpacken müssen. Da hat keiner dastehen müssen und heulen, weil er noch sein Zeugs in Ägypten hatte, sondern konnten los. Und das ist das auch. Und das ist diese Haltung. Einmal, jetzt nochmal von dem, komme ich schon mal wieder auf den Anfang mit dem vom letzten Kapitel, wie ich von Gott rede. Und dann muss ich mich aber auch bereit machen. Dadurch zeige ich nämlich mir selber, dem Widersacher und auch Gott, dass ich das glaube, was ich gesagt habe. Ich mache mich bereit, so weit, wie ich es kann. Und dann erlebe ich auch Wunder. Ich habe, ein Amerikaner, der halt sich auch mit dem Thema Heilung mehr beschäftigt, hat dann von einem gehabt, für den hat er gebetet, der hatte keine Beine mehr. Also, ich glaube, ab den Unterschenkeln gab es nicht mehr. Und die haben gesagt, nee, wir glauben Gott jetzt, dass er auch deine Beine wiederherstellt. Dann hat es aber erstmal gedauert. Und irgendwann kam einem von beiden, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war in den Sinn, du musst dich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann hat der andere gewusst, jetzt gehe ich zu einem Schuhgeschäft. Kommt da an mit seinen Prothesen und sagt, ich möchte Schuhe kaufen. Ja, welche Größe hätten Sie denn gerne? Und dann hat er sich gesagt, welche Größe möchte ich denn eigentlich? Ich glaube, er hat Größe 7 genommen in Amerika. Das müsste so über 40 sein. Das habe ich jetzt gerade. Aber auf alle Fälle hat er eine Schuhgröße halt rausgesucht. Und als er, ich glaube sogar mit seinen Prothesen, ist er in diese Schuhe rein. Und auf einmal hatte er echte Füße. Das ist dieses Vorbereitetsein. Er hat mit einem anderen zusammen darüber geredet, wie ist Gott. Eben, er möchte dich heilen. Wir glauben, dass er dich heilen möchte. Und dass er dir sogar deine Füße zurückgibt. Und dann hat der andere sich bereit gemacht und gesagt, jetzt gehe ich los. Braucht manchmal auch die Vorbereitungszeit, dass Gott dann erstmal sagen muss, und jetzt gehst du los. Manchmal sagt Gott tatsächlich auch, warte noch an diesem Punkt. Auf alle Fälle aber, dann ging er los und war bereit. Er hat sich gegürtet und hat das Wunder erlebt. Das ist auch bei Hiob so. Natürlich, Hiob zieht sich noch ein bisschen, er muss jetzt all die Fragen noch erdulden. Aber genau, so. Und dann dieses da eben, gürtet er die Lenden wie ein Mann, weil Frauen haben sich auch anders gegürtet, von dem her, ne? Also mal, Hiob war dann, sollte dann auch, genau, gürten eben da auch vielleicht zum Kampf, aber eben doch nicht, aber eben auch zum Loslaufen. Ich will dich fragen, lehre mich. In Jesaja heißt es, wer will Gottes Lehrmeister sein? Fand ich sehr schön von einem amerikanischen Pastor, den ich mir auch im Studium sehr viel angehört habe, der hat mich durchgetragen quasi. Ja, wer will Gottes Lehrmeister sein? Wir alle. Das ist wieder das mit dem Ratschluss, der das Wort Gottes verdunkelt. So, jetzt kommen die richtigen Fragen. Also das erste ist schon einmal die Frage, aber jetzt kommen diese 80-plus-Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Gott fängt ganz am Anfang an. Also, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und das Interessante ist, die Bibel redet tatsächlich wirklich von der Grundlegung der Welt. Und das habe ich jetzt in der Einleitung vergessen zu sagen, aber das kann, jetzt ist hier nochmal quasi gute Einleitung dafür. Man kann jetzt Gottes Reden in verschiedenen Weisen lesen. Und das eine ist, dass man hier als Naturwissenschaftler rangeht. Gerade Hiob 38, 39, 40 und 41 sind wunderbar, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben. Und es gab etliche Leute, gerade im 17., 18. Jahrhundert, die bekennende Christen waren, die gesagt haben, Moment mal, wenn Gott das hier so sagt, dann muss das stimmen. Nach allem, was wir wissenschaftlich rausgefunden haben, ist das nicht so. Aber dann wäre wieder halt, konnte er sagen, aber ich nehme jetzt Gottes Wort und nicht meinen eigenen Ratschluss, der das Ganze verdunkelt. Und dann hat er gesagt, jetzt forsche ich mal nach. Bei manchen Sachen hat es noch Jahrhunderte gedauert, bis man es rausgefunden hat. Aber man hat es rausgefunden, weil sich am Ende die Bibel immer als wahr erweist. Und das ist dann nicht, die Wissenschaft hat die Bibel belegt, sondern die Wissenschaft hat endlich rausgefunden, dass die Bibel recht hat. Also wo warst du, als ich die Erde gründete? Und die Grundstein, die Grundlegung der Welt, das wird in der Offenbarung zum Beispiel erwähnt, dass die Erlösten vor Grundlegung der Welt bereits ins Buch des Lebens geschrieben worden sind. Und es gibt jetzt mehrere Bibelstellen, die halt darauf hindeuten, dass alle Menschen eigentlich im Buch des Lebens geschrieben waren, aber dass diejenigen, die dann aktiv gegen Jesus vorgehen, dass die dann rausgestrichen werden. So, Vers 5. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer sie über sie die Richtschnur gezogen hat? Also das Maß gesetzt, wie groß und lang und breit ist die Erde, wie schwer und alles, das ist ja auch sehr wichtig, gehört zu diesen vielen Details, die auch wieder zeigen, dass, also wie die Erde halt liegt im Kosmos und alles, dass es nicht nur Zufall sein kann, weil so viele Zufälle gibt es gar nicht für die Welt. Also, dass wir genau diese Größe haben. Der einzige Planet bei uns im Sonnensystem mit der einigermaßen passenden Größe für Leben darauf ist die Venus. Aber die Venus ist zu nah dran an der Sonne. Die haben auch zu viel CO2, deswegen ist es da, Moment, ich glaube 400 Grad. Also näher dran und zu viel CO2. Ja, die alten Leute bei mir auf der Arbeit, die würden sie auch sagen, endlich mal ordentliche Temperaturen, dass man nicht friert. Also, wer hat ihr das Maß gesetzt, über ihr die Richtschnur gezogen? Also eben, was ist der Erdumfang und alles Mögliche? Das hat Gott ja alles festgelegt. Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und das ist jetzt natürlich, an dem Punkt konnten ganz viele Leute sagen, guckt mal hier, die Bibel lehrt eine flache Erde. Mit den Eckpfeilern, weil das in manchen Vorstellungen so ist, dass die Erde auf Säulen steht. Und sofort wurde gesagt, hier haben wir es, kann man die Bibel gleich komplett verwerfen. Das Interessante ist aber, das ist dann, kommt dann später mit auch nochmal mit dem Vers, nein, nicht 16, ach kommt direkt danach. Das kann ich dann gleich nochmal sagen. Es gibt im Erdmantel gewissermaßen Säulen und in diesen Säulen ist ganz viel Wasser. Also da steht die Erde tatsächlich auf Säulen auf dem inneren und äußeren Kern. Also der innere äußere Kern ist quasi der Eckstein der Erde aus verschiedenen Metallen und da drauf steht aus bestimmten Steinen, aber die halt so festgedrückt sind, dass sie eben doch nicht flüssig werden, stehen diese Säulen drauf und da sind nochmal Riesenkammern mit Wasser drin. Also, gewissermaßen kann man sagen, die Erde steht tatsächlich auf Säulen, aber halt nicht so, wie manche Leute das interpretiert haben. Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Morgensterne und Gottessöhne, das sind beides Begriffe für die Engel. Also hier kommt es vor und gerade in Offenbarung kommt es auch nochmal vor. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, Psalm 19 müsste auch, aber auf alle Fälle gibt es so verschiedene Stellen in der Bibel, wo die Sterne mit den Engeln gleichgesetzt werden. Was auch damit im Zusammenhang hängt, Gott ist ja der Herr Zebaoth. Zebaoth von Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Was für Heerscharen? Die Engelsheerscharen. Aber auch die Sterne sind im Himmel angeordnet wie Armeen. Die sind in Gruppen angeordnet. Es gibt große Plätze im Weltraum, die einfach leer sind. Und dann gibt es wieder Stellen, wo ganz viele Cluster an Sternen sind und alles. Also wirklich, wie sich Armeen auch hinstellen. Und dann ist natürlich auch noch die Heerscharen in Israel, also dass Gott sein Volk auch anführt. Aber dann die Morgensterne und dann eben die Gottessöhne. Gottessöhne kommt zum Beispiel in 1. Mose 6 vor, wo die Gottessöhne auf die Erde kommen und mit den Menschentöchtern schlafen und daraus kommen die Riesen. Und dann heißt es, dann auch vor und nach der Sintflut haben sie das gemacht. Und das sind die Helden der Vorzeit. Das heißt, Geschichten wie Herakles oder zum Beispiel, ganz interessant, die Geschichte mit Zeus und Europa. Zeus, der als Stier kam, weil dann eben auch die Kanaaniter, den Gott Baal und El, also die höchsten beiden Götter, als Stier angebetet haben, kommt runter zu Europa, die in Phönizien war, also dem heutigen Libanon, nimmt sie mit und daraus kommt dann eben dann letztlich der Minotaurus. Ich glaube, Enkelgeneration, aber also dieser, ne, der Minotaurus mit dem Stierkopf und alles mögliche obendrauf, wo dann eben die Dämonenwelt mit den Menschen zu tun hatte und dann kam das dabei raus. Das ist übrigens bei Simson, als es dann hieß, wir wollen unsere Lust an ihm haben oder er soll Späße vor uns treiben, das heißt sehr wahrscheinlich, dass sie ihn als Tempelhurer genommen haben und dabei zugeguckt haben. Warum? Weil sie gesagt haben, wenn der jetzt Kinder zeugt, dann werden die Kinder ja auch mit dieser Kraft versorgt, die er hat. Und gerade die Philister waren da nochmal sehr stark drin, deswegen war Goliath noch dort und alles Mögliche. Das ist alles aus diesen unheiligen Beziehungen gekommen. Genau, die Gottessöhne, die haben Gott gelobt am Anfang der Schöpfung, zur Grundlegung der Welt. Das heißt, die Engel sind irgendwann halt, also Grundlegung der Welt könnte man jetzt auch noch sagen, das ist Tag 3, also irgendwo zwischen Tag 1 und Tag 3 geschaffen worden. Genauer kann man es aber nicht mehr sagen. So. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln? Als ich ihm eine Grenze bestimmte und meinem Damm setzte, ihm seine Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Jetzt geht Gott ein auf die Sintflut. Nämlich in 1. Mose 7 heißt es dann, im 600. Lebensjahr des Noah öffneten sich die Quellen der Tiefe. Also es öffneten sich die Schleusen des Himmels und die Brunnen der Tiefe brachen auf. Das ist da gemeint. Das sind diese Wasser, von denen ich gerade schon erzählt habe, die unterhalb des Erdmantels oder mitten drin im Erdmantel drin sind. Und dann natürlich, weil der die Erde draufdrückt, mit so einem gewaltigen Druck und auch so einer gewaltigen Hitze rausgeschossen und haben dann ganz viel Gestein mit sich gerissen, dass dann auch irgendwann die Kontinente dadurch dann weiter wegdriften konnten. Also hat alles damit zusammen. Die Kontinentaldriftung hat sehr wahrscheinlich eben mit der Sintflut zu tun. Und dann, als die Kontinente dann nämlich wieder auf irgendwelche Widerstände gekommen sind, haben sich die Berge aufgefaltet noch, also jetzt zu den heutigen Höhen, haben sich die Tiefseegräben gefaltet und dadurch konnte das Wasser dann ablaufen und hat ihren eigenen Platz gefunden. Darauf bezieht sich Gott hier, mit den Quellen der Tiefe, also nicht mit Quellen der Tiefe, mit dem Wasser, das herausbrach wie aus dem Mutterschoß. Ich weiß nicht, wie das bei euren Frauen war. Habt ihr mitbekommen, als die Fruchtblase mal geplatzt ist? Also, ich habe es indirekt bei meiner Geburt mitbekommen, hat meine Mama erzählt, dass nämlich im Auto dann die Fruchtblase geplatzt ist. Ich habe von einem gehört, seine Frau war schwanger. Plötzlich hört er ein lautes Platsch aus der Küche, läuft hin, was ist denn da los, rutscht aus, bricht sich den Arm und sie muss ihn mit ins Krankenhaus fahren. Also, das ist schon echt gemein gewesen. Genau, aber eben, ja, Gott vergleicht das eben mit dem Wusch, wie das aus dem Mutterleib rausspricht und dann eben auch, dass es wieder verschlossen hat und dann auch noch hat dann die Erde in Wolken gekleidet, wie in Windeln. Also tatsächlich, also das entspricht nochmal wirklich einer, es gibt auch so eine Theorie eben, dass es vor der Sintflut keine Wolken gab. Nur dass es eben so ein Dunst gab, also quasi so ein Nebel, der schon irgendwie noch ein bisschen da war, aber keine Wolken obendrauf. Genau, also das, als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte, wie in Windeln, also auch, dass dann eben die Wolken alles erstmal verdunkelt haben. Die Wolken sind dann aber wahrscheinlich auch noch von Vulkanen, die eben ausgebrochen sind bei der Sintflut und alles, also wirklich schwarze Wolken. Als ich ihm seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore, also dass Gott ja auch dann die Brunnen der Tiefe wieder verschlossen hat. Es kommt kein Wasser mehr von da unten raus und wird auch nicht mehr, weil Gott gesagt hat, es gibt keine Sintflut mehr. Und sagt, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Also Gott fragt Hiob eben auch, wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Mein Patenonkel hat früher aus Spaß immer gesagt, da waren wir noch auf dem Mond und haben Käse geschippt.
Was?
Da waren wir noch auf dem Mond und haben Käse geschippt.
Käse.
Genau, weil der Mond ja aus Käse ist. Ne, also dann so ein bisschen halt, dass man dann, also wahrscheinlich für Kinder, da hat es dann immer gesagt, dass man sich dann irgendwie noch was vorstellen kann, wo war ich früher eigentlich und dann eben dies. Aber dieses Ganze, nee, da waren wir noch nicht da. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es gab keins, wo wir früher waren. Gott hat uns erst geschaffen, als wir im Mutterleib gebildet wurden. Also das nennt sich Creatio Continua, also Creatio Schöpfung, Continua, die fortwährende Schöpfung. Also wenn ein Mann und eine Frau sich sehr gern haben und so weiter, ne, also muss ich es weiter erklären, oder? Genau. Das nützt Gott, um einen neuen Menschen zu schaffen. Beziehungsweise er nützt es eben auch bei Tieren, um dann neue Tiere zu schaffen und so weiter. Er könnte ja auch immer wieder wie bei den Engeln sagen, neu, 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 neu. Aber nee, da sagt Gott, zusammen. Und da gibt Gott dann seinen Segen mit dazu und gibt dem Ganzen auch noch die Seele. Und die Griechen zum Beispiel haben sich das vorgestellt und in anderen Kulturen ist es auch, dass die Seele halt irgendwo draußen vor war und dann in den Körper hineingekommen ist. Findet sich auch in christlichen Irrlehren dann wieder, wo es dann als eben du hast nur einen Körper, du bist nicht dein Körper. Und das findet sich heute auch wieder in dieser ganzen Gender-Ideologie, wo dann eben ein Mann sagt, ich bin eigentlich eine Frau, ich bin im falschen Körper. Weil das nach diesem griechischen Denken geht und auch nach dem fernöstlichen Denken geht, dass du im falschen Körper bist. Du bist einfach falsch wiedergeboren worden oder was auch immer. Oder selbst wenn du nur einmal geboren wirst und dann nicht mehr, du bist in den falschen Körper reingekommen. Und deswegen gibt es halt, im Englischen nennt man sie Gender-Affirming Care. Also, dass man sein Gender bestätigt. Und Care heißt halt Pflege oder was auch immer. Andere Worte dafür wären Selbstverstümmelung. Eben beim Mann unten ab, bei den Frauen oben ab und alles Mögliche. Hängt damit zusammen, hängt auch ganz viel mit dem zusammen, was der Teufel einem dann halt eintrichtern will. Aber eben, Gott hat uns komplett geschaffen, Leib und Seele. Und dann hat er bei der Neuschöpfung, dadurch, dass wir an Jesus glauben, noch den Geist dazugegeben. Beziehungsweise der Geist war schon da, aber tot. Und darum ist im Neuen Testament nicht mehr nur Leib und Seele, sondern Leib, Seele und Geist. So, da-dum. Bisschen mache ich noch. Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasste und die Gottlosen herausgeschüttelt würden? Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid und den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Schön ist, Gott redet hier vom Morgen und nicht vom Abend. Das ist nochmal dieses wie am Anfang mit dem Gürte dich. Hier kommt der Morgen. Gott sagt Hiob hier auch nochmal, guck mal, es kommt was Neues. Es kommt ganz selten in der Bibel vor, dass irgendwie die Nacht kommt. Das Einzige, was mir richtig bewusst einfällt, ist, wenn Jesus von seiner Kreuzigung spricht. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und biblisch gesehen stecken wir in der Nacht drin. Also von der Prophetie her und alles Mögliche. Aber Jesus als der ultimative Morgenstern ist schon aufgegangen. Er hat die erste Auferstehung gegeben. Das heißt, wir leben jetzt zwar in der Nacht der Welt, aber wir leben in dem Augenblick, wo schon das Licht des Morgensterns ist. Das heißt, bald kommt das Licht Gottes, des Tages Gottes. Das darf uns Hoffnung geben. Weil wenn ein Morgenstern zu sehen ist, wunderbar, jetzt dauert es nicht mehr lang. Also kann dann schon noch mal ein bisschen dauern, ne? Je nach Jahreszeit, aber es dauert nicht mehr lang. Auch da wieder von Gott reden und erscheint. Auch wenn wir ihn dadurch wahrscheinlich nicht gleich sichtbar sehen, wenn ich jetzt davon rede, von seiner Wiederkunft. Aber genau, dadurch erwarten wir ihn auf alle Fälle. Und jetzt eben Gott fragt ihn auch wieder, hast du zu deiner Zeit den Morgen geboten? Also, dass Hiob morgen sagen könnte, jetzt Sonne geh auf. Der einzige Mensch, der der Sonne geboten hat, war Josua. Und es steht dann in der Bibel, dass Gott nie wieder drauf gehört hat. Und damit sie die Ecken der Erde fasste, die Ecken der Erde, das könnten jetzt Leute wieder nehmen. Guck mal hier, die Leute haben damals eine flache Erde geglaubt, ne, mit den, ne, ganz flach und Erde, also wenig, also Viereck oder sowas auch immer. Das hat einfach damit zu tun, wenn ich jetzt auf den Horizont blicke, je nachdem, wo der ist, sieht ja quasi aus wie eine Kante, ganz am Ende. Und das ganz viel aus der Bibel wird beschrieben aus der Sicht, wie wir es sehen. Uns wird auch immer mal wieder gezeigt, wie ist Gottes Perspektive. Und an dem Punkt dürfen wir auch gern Gottes Perspektive einnehmen. Aber eben ganz oft so, ich warte auf Gottes Hilfe. Andererseits weiß ich, er hat mir schon geholfen. Ne? Also so rum ist es dann immer. Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel. Wer macht das? Die Erde. Man hat früher so Siegel gehabt, die hat man gerollt. Also wie Druckerrolle, bloß halt, dass man das auch schon reingemacht hat. Also genau, da auch nichts Neues unter der Sonne. Und färbt sich bunt wie ein Kleid. Also die Erde, die vorher pechschwarz war, weil, ne, damals sonst keine Beleuchtung, wird auf einmal bunt. Und selbst die Gegend, wo man es doch irgendwie eintönig wäre, also Wüste oder so, oder halt das Land Uz, ist zu dem Zeitpunkt zwar noch eher von Jahreszeiten betroffen gewesen, also Südjordanien, aber, ne? Und dann sagt Gott, das, was vorher wirklich pechschwarz war, da kommt auf einmal Farbe hinein. Wenn Gott auf den Plan tritt, dann zeigt sich mein Leben auf einmal auf eine ganz neue Weise. Und das darf ich dann erleben. Und den Gottlosen wird ihr Licht genommen. Also die Gottlosen, die in der Nacht herumgelaufen sind mit dem Licht. Aber so einem ganz kleinen Licht, wo sie gesagt haben, das ist jetzt das wahre Licht, was wir brauchen. Nicht, wie es in Johannes heißt, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat nicht ergriffen. Ganz wichtiger Vers hier unter anderem für die Gegend. Lux lucet in tenebris. Jetzt bekannter, ne? Moment. Ich habe gerade vergessen, Waldenser war es, ne? Ja, manchmal, ich wollte Hugenotten sagen, aber die hatten einen anderen Vers, ne, aber auch was mit der Finsternis. Den Vers habe ich jetzt vergessen. Je nachdem, wo man halt auch ist, ne? Genau. Jetzt noch, den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Könnte jetzt der erhobene Arm sein? Könnte der erhobene Arm sein? Halt der erhobene Arm, der Gott entgegengeht zum Widerstand. Das ist der erhobene Arm der Gottlosen. Es gibt den erhobenen Arm der Gottesfürchtigen. Wo Gott selber durch seinen Propheten, dem König Asa, sagt, lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Wo ich Gott die Arme hinstrecke wie ein kleines Kind, Arm, oder halt wie ein Kind, ich hab nichts, her damit. Ich nehme meine Hände weg von dem, was ich sonst tun könnte, sag, ich kann nichts machen. Du mach. All das Mögliche hängt damit zusammen. Also ist noch einiges mehr, aber genau. Dieser erhobene Arm wird nicht zerstört. Dieser erhobene Arm wird erhört. Dieser erhobene Arm wird ergriffen, dass Gott mich nimmt und mich hochzieht. Dass er mich rauszieht aus dem Mist. Da weise ich ganz kurz auf die 10 Tore in Nehemia 3. Da gibt es ja das Misttor. Da hängt das mit zusammen aus 1. Samuel 2. Der mich erhöht aus dem Mist. Also je nachdem, welche Übersetzung man hat, ist es dann eben, Gott mich rauszieht aus allem, was in der Welt mich gefangen gehalten hat, auch mein eigenes frommes Bestreben und so weiter, das aber nicht aus Gott gekommen ist. Aus all dem Mist hat er mich rausgezogen. Will er mich rausziehen, wenn der Tag kommt. Dann darf ich die Arme erheben und dann wird der erhobene Arm des Gottlosen, der sich zum Widerstand gegen Gott hält, zerbrochen. Und der zerbrochene und der Arm des quasi des zerbrochenen Herzens, dem Gott ja nahe ist, der wird erhöht und der wird erhört. So, bin wesentlich weniger weit gekommen, als ich gedacht habe, aber ich habe ja schon gesagt, also bei Gottes Rede brauchen wir jetzt ein bisschen länger, das tut ja auch mal ganz gut. nicht nur das zu lesen, was, wo die Leute über Gott reden, sondern jetzt Gott selber reden zu lassen. Auch wenn ich natürlich jetzt ganz viel darüber rede, aber ich hoffe, ich bringe es trotzdem so rüber, dass Gott redet. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und danke, dass du zu uns redest. Hilf du uns, dass wir so von dir reden, wie es der Bibel entspricht, weil wir dann wissen können, dass du auch wirklich dann so auf den Plan trittst, wie wir dich brauchen. Nicht einfach so, wie wir dich fürchten. Und lass uns bereit sein, dass du in unsere Situation trittst und sie verändern willst. In deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.